Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. In unserer Sendereihe von München soll kein Schaden ausgehen. Nachhaltige Beschaffung, fairer Handel und ökologisch-sozialer Konsum schauen wir heute auf die Geschichte der nachhaltigen Beschaffung der Stadt München und auf die Geschichte des fairen Handels in der Stadt. Darüber sprechen wir mit Heinz Schulze, der in den 90er und 2000er Jahren für das Agenda-Büro der Stadt München tätig war, mit dem Landtagsabgeordneten Hepp Monatseder, der von 1996 bis 2014 dritter Bürgermeister Münchens und einer der Antreiber einer fairen Einkaufspolitik war. Genau wie Joachim Lorenz von 1993 bis 2015 Umweltreferent der Stadt. Auch ihn werden wir in der nächsten Stunde hören. Und last but not least sprechen wir mit Peter Eicher vom Verkauf-Handelskontor, der seit Ende der 70er Jahre, als sich der faire Handel in München zu etablieren begann, aktiv war und es bis heute ist. In der Sendung wollen wir wissen, wie der faire Handel in unserer Stadt Fuß gefasst und wie sich der faire Handel seitdem entwickelt hat und was ihn heute ausmacht. Und wir wollen die faire Einkaufspolitik der Stadt bzw. der Stadtverwaltung vorstellen, die sich in den 2000er Jahren auf den Weg gemacht hat, Produkte unter Beachtung ökologischer und sozialer Standards einzukaufen. Zum Beispiel Grab- und Natursteine, Blumen, Bälle oder Holz. Darüber hinaus wollen wir wissen, warum nicht viel mehr Produkte fair beschafft werden. Ist es das fehlende Angebot, das fehlende Bewusstsein in der Stadtverwaltung und der Politik oder ist es gar die fehlende Wirtschaftlichkeit der Produkte des fairen Handels?
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Fair gehandelte Produkte wie Kaffee, Schokolade oder Bananen dürften heutzutage die meisten kennen. Was aber hinter den Produkten steckt, was den fairen Handel eigentlich ausmacht, darüber dürften wieder die wenigsten genauer Bescheid wissen. Deswegen steigen wir mit jemandem in die Sendung ein, die es wissen muss, nämlich Claudia Brück von Transfair. Das ist der Verein, der in Deutschland das Fairtrade-Siegel vergibt.
Das Wichtigste im fairen Handel ist, dass wir gemeinsam mit dem Partner im globalen Süden Regeln entworfen haben, die wir als fairen Handel bezeichnen. Dazu gehört das gemeinsame Aushandeln dieser Regeln. Dazu gehört aber auch, dass wir langfristige Beziehungen aufbauen, dass es einen Mindestpreis für die Produkte gibt und eine Fairtrade-Prämie, die für Investitionen in die Zukunft genutzt werden können. Es geht beim gesiegelten fairen Handel auch darum, dass diese Regeln unabhängig kontrolliert werden und mit einem Zeichen, dem Fairtrade-Siegel, ausgezeichnet werden, sodass Verbraucher am Regal sehen können, dass das, was draufsteht, auch drin ist.
Schauen wir jetzt zurück auf die Entwicklung des fairen Handels in München. Los ging es Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und einer, der von Anfang an dabei war, ist Peter Eicher, Mitbegründer des ersten Weltladens in München im Stadtteil Haidhausen im Jahr 1985.
Ich persönlich bin seit Ende der 70er Jahre mit dem fairen Handel schon verbunden. Und zwar hatten wir da in der katholischen Jugend in Ramersdorf-Perlach die Idee, es gibt so Kaffeesorten, die fair gehandelt sind. Und dann haben wir uns damit beschäftigt und haben die langsam versucht auch zu vertreiben, eben über kirchliche Strukturen. Und dann war die Idee, gründen wir doch in Haidhausen. Haidhausen deswegen vom Publikum her und auch, weil die Stiftungsfachhochschule dort ist. Und da haben wir einige ehrenamtliche Verkäuferinnen generiert und dann haben wir die Idee, wir müssen direkt zu den Leuten gehen und direkt heißt zu dem Konsumenten, deswegen haben wir diesen Weltladen gegründet.
Heute arbeitet Peter Eicher für die Genossenschaft Verkauf-Handelskontor in der Brecherspitzstraße 8 in Giesing. Die Genossenschaft ist im Großhandel tätig und beliefert Weltläden mit fair gehandelten Produkten, ist aber auch selbst ein Weltladen mit Ladenraum. Zudem gehört auch der Weltladen in Haidhausen zu Verkauf. Die Genossenschaft versteht sich als Keimzelle einer alternativen Wirtschaftspolitik, einer Wirtschaftspolitik von unten gegen die scheinbar unaufhaltsame Wirtschaftspolitik von oben, die immer mehr Opfer hinterlässt. So ist es auf der Internetseite zu lesen. Aller Anfang aber war schwer, besser wurde es für den fairen Handel dann in den 90ern.
Es war ja auch noch relativ unbekannt, muss man einfach sagen. Die Läden, Weltläden, hießen damals Dritte Weltläden. Der einzige große Anbieter in Deutschland ist die GEPA gewesen und die gibt's ja immer noch und es ist auch immer noch der größte Fairtrade-Anbieter in Deutschland. Aber es gab nicht diese Strukturen wie jetzt, dass externe Strukturen der Kontrolle stattfinden und dass es ein Siegel gibt. Seit Anfang der 90er Jahre gibt es das Transfersiegel. Man hatte viele direkte Kontakte zu den Produzenten. Es war allerdings alle etwas amateurhaft, muss man einfach so sagen, und unprofessionell, aber mit sehr viel Herz. Und jetzt hat sich's halt in den vielen Jahren geändert.
Dabei geholfen, dass sich der faire Handel etablieren konnte, hat die Einführung des Fairtrade-Siegels in den 90ern durch Transfer, wie Peter Eicher schon angedeutet hat.
Anfang der 90er Jahre hat sich eben Transfer gegründet und dann sind die ersten Kaffeesorten und Teesorten in die Supermärkte gekommen. Allerdings auch noch unter, ja, mit geringer Anzahl. Jetzt sieht man ja, der Fairtrade ist in jedem Supermarkt vertreten, auch in jedem Discounter mittlerweile, also der zertifiziert das Fairtrade-Produkt. Und wir selber haben dann überlegt, wo ist unser Feld? Und die Entscheidung ist dann gefallen, gerade was jetzt Endkonsumenten betrifft, wir müssen in diesen Lagen ziehen, in Haidhausen, wo sich eben mehr Konsumenten befinden. Und wenn man bedenkt, dass man in 85 im Hinterhof Sedanstraße 29 begann und dann ins Vordergebäude zog und von dort in die Pariser Straße und jetzt seit 2004 in der Weißenburger Straße, wir sind also im bunten Feld vom Vollkorner und Alnatura, die keine Konkurrenz sind, obwohl sie auch GEPA-Produkte anbieten, weil wir halt eine zentrale Lage in Haidhausen haben. Und der Weltladen hat letztes Jahr, nach 33 Jahren, nach der Gründung, den besten Umsatz aller Zeiten generiert. Und das ist eigentlich schon eine tolle Entwicklung.
Die Produktpalette im fairen Handel hat sich von den 80ern bis heute stetig erweitert. Eines der wichtigsten Produkte war und ist auch heute noch der fair gehandelte Kaffee. Und heutzutage von der Qualität her nicht mehr zu unterscheiden vom konventionellen Kaffee. In den Anfängen sei das noch anders gewesen, erzählt Peter Eicher.
Der Nicaragua-Kaffee und Guatemala-Kaffee waren die ersten Kaffeesorten. Nicaragua-Kaffee hat ja immer noch bei irgendwelchen Alt-60er Jahren das Vorurteil, dass der fair gehandelte Kaffee nicht so besonders schmeckt. Das hat auch wirklich einen Grund gehabt. Damals hat die GEPA zum Beispiel jeden Kaffeebohne aus Nicaragua eingekauft und da sind einige Lieferungen mit sogenannten Stinkbohnen drin gewesen. Also Bohnen, die eigentlich schon verschimmelt sind und dann ist die ganze Charge schlecht gewesen und man hat es trotzdem verröstet und die Konsumenten haben es getrunken mit Widerwillen, aber weil es politisch halt sinnvoll war. Und das hat sich dann ausgeweitet auf verschiedene Lebensmittel und vor allen Dingen ein großer Schritt war, wo man dann begann, in Deutschland die Schokolade zu produzieren. Das heißt, das ist ein neuer Schritt. Man nimmt Rohmaterialien und macht die Endverarbeitung, was bei Kaffee allerdings schon auch der Fall ist. Der wird ja hier geröstet, dass man die Endverarbeitung von Kakao und Kakaobutter hier durchnimmt und Schokolade draus macht. Und Schokolade ist einfach ein wichtiger Sektor. Neben Kaffee, der immer noch der wichtigste Bereich ist.
Wichtige Produkte neben Schokolade und Kaffee sind heute zum Beispiel Tee, Bananen, Rosen, Wein, Nüsse oder Trockenfrüchte. Dazu kommen zahlreiche Handwerksartikel, Schmuck und Textilien. Seit den 2000er Jahren gibt es in München zahlreiche Weltläden, zum Beispiel in Pasing, in Feldmoching, Ludwigsvorstadt, Haidhausen und eben in der Brecherspitzstraße in Giesing.
Es ist mittlerweile in unserem Weltladen, aber in vielen anderen Weltläden ist der überwiegende Teil des Umsatzes wird nicht mehr mit Lebensmitteln generiert, sondern eigentlich mit handwerklich produzierten Produkten, die jetzt nicht nur fürs Regal sind, also schön Lifestyle, Wohnaccessoires, sondern auch Produkte, die wir täglich verwenden müssen. Zum Beispiel ganze Wellnesslinie mit Badetücher, Hammamtücher, mit Seifen aus Aleppo und aus Indien. Und Kerzen, die man verwendet, Kerzen mit nachhaltigem Palmwachs, so auch tolle Schals, also alles, was man vielleicht auch nicht unbedingt braucht, aber wenn man schon kauft, dann halt im Weltladen kauft. Und Lebensmittel, da hat sich auch einiges getan, aber immer noch Kaffee, Tee, Honig, Wein, Nüsse, das sind so die Hauptbereiche, die im Verkauf wichtig sind.
Auch Stadtverwaltung und Politik haben Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre begonnen, sich für den fairen Handel zu interessieren. Koordiniert wurde die Zusammenarbeit mit dem fairen Handel zunächst im Büro Agenda 21 Koordination Eine Welt, kurz Agenda-Büro. Später dann in der Fachstelle Eine Welt des Referats für Gesundheit und Umwelt.
Also die Stadt München hat schon vor langer Zeit zu Hepp-Monats-Eder Bürgermeisterzeit ein Büro eingerichtet im Umweltreferat, Gesundheits- und Umweltreferat. Und die Koordinatorin, die jetzt die Stelle besetzt, die ist die Koordinatorin für die Steuerungsgruppe Fairtrade Town München. Und Verkauf ist Mitglied in dieser Steuerungsgruppe. Wir treffen uns 3-4 Mal jährlich und entscheiden strategisch, was wollen wir voranbringen an Themen. Aber auch operativ, dass zum Beispiel beim Riemer Hoffest Werbung gemacht wird für Fairtrade Town München. Fairtrade Town ist ja auch ein Siegel, das man bekommt, und da muss man gewisse Kriterien erfüllen. Das macht auch Transfer Deutschland oder Fairtrade Deutschland. Und diese müssen wir einhalten. Das heißt, so und so viel Anzahl von Supermärkten und Einzelhändlern müssen Fairtrade-Produkte anbieten. Die Verwaltung muss Fairtrade-Kaffee trinken etc. Und wir in der Steuerungsgruppe versuchen mit unseren Aktionen, dass sich der faire Handel in München immer mehr ausweitet und bekannter wird.
Wurde er. Und Stadt und fairer Handel haben auch bei einzelnen Projekten eng zusammengearbeitet. So zum Beispiel beim München-Café, den es im Vollkorner, im Basic oder der Hofpfisterei gibt.
Ja, München-Café ist ein Kind von Verkauf-Handelskontor. Dann sind wir damals auch zum Hepp-Monats-Eder, das ist aber schon in den 2000er Jahren gewesen, sind wir hin und haben gesagt, wir würden gern den kreieren, und es wäre schön, wenn die Stadt München dahinter steht, weil der München-Café auch in München und die Frauentürme sind auf der Verpackung. Und wir haben uns so geeinigt, dass in dem für den Bereich Kaffee, München-Kaffee, da unterstützen wir zusätzlich noch ein Projekt von München, Ashaninka Indiana in Peru. Und bei München Schokolade ist es so, dass es bisher eine Fairtrade Schokolade von Zotta war, aber das wird jetzt sich dann ändern. Das wird eine Schokolade von der GEPA. Da sind wir gerade in der Kooperation mit der Berufsschule für Gestaltung und Design. Die werden jetzt Entwürfe machen für eine neue Verpackung, und das werden wir dann so im Spätherbst auch veröffentlichen.
Das war Peter Eicher vom Verkauf-Handelskontor in der Giesinger Brecherspitzstraße 8. Die Genossenschaft ist sowohl Großhandel als auch Weltladen. Und die zuletzt angesprochene München-Schokolade gibt's übrigens in den Münchner Weltläden. Warum es sich lohnt, den fairen Handel zu unterstützen, dazu schreibt das Münchner Nord-Süd-Forum, ein Zusammenschluss von über 60 entwicklungspolitischen Organisationen in der Region München, auf ihrer Internetseite Folgendes.
Fairer Handel heißt vor allem, langfristige und vertrauensvolle partnerschaftliche Handelsbeziehungen mit Genossenschaften, Vermarktungsorganisationen und engagierten Privatbetrieben in ca. 40 Ländern Afrikas, Lateinamerikas und Asiens. Der Zwischenhandel ist ausgeschlossen. Es geht dabei um menschenwürdige und umweltschonende Produktionsbedingungen, Gleichberechtigung und Transparenz im Handel. Es werden Preise, die die Produktionskosten decken, gezahlt, sowie eine zusätzliche Entwicklungsprämie für Gemeinschaftsprojekte. Auf Wunsch und bei Bedarf der Produzenten gibt es eine Vorfinanzierung der Waren sowie Unterstützung bei der Produktentwicklung und Beratung. So können auf dem Weltmarkt benachteiligte Produzentengruppen für ihre hochwertigen Produkte einen gerechten Preis erzielen und ihre Lebenssituation aus eigener Kraft verbessern.
Wenn Sie das nun überzeugt hat, dann schauen Sie doch mal bei einem Weltladen vorbei. Wo die sich befinden, das erfahren Sie auf der Internetseite münchen-fair.de des Nord-Süd-Forums.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet, und wir beschäftigen uns heute mit der Geschichte des fairen Handels in München und mit der Entwicklung der fairen Einkaufspolitik der Stadt. Wir haben das Thema faire Beschaffung, also das Thema faire Einkaufspolitik, schon vorher mal kurz angesprochen. Seit Ende der 90er Jahre bemüht sich die Verwaltung, einige Produkte unter Beachtung sozial-ökologischer Standards zu kaufen. Von München soll kein Schaden ausgehen, so lautete damals der Leitspruch der Stadt. Da gehen die Schwierigkeiten aber schon los, wenn man sich das zu Herzen nimmt. Bei der Herstellung von Produkten wie Lebensmitteln, Textilien, Computern, Baumaterial oder auch Spielzeug werden nicht selten Arbeits- und Menschenrechte verletzt. Als Konsument steht man dem relativ hilflos gegenüber. Fehlt es doch in vielen Bereichen noch immer an alternativen Produkten. Und da kommen Bund, Länder und Gemeinden ins Spiel, die zunächst mal vor dem gleichen Problem stehen wie der einzelne Konsument. Mit ihrer enormen Einkaufsmacht würde die öffentliche Hand jedoch über einen wirksamen Hebel verfügen, um dies zu ändern. Denn Bund, Länder und Gemeinden kaufen jährlich Produkte und Dienstleistungen im Wert von geschätzt 360 Milliarden Euro ein. 50% davon entfallen allein auf die Kommunen. Die Stadt München hat den Ball aufgenommen. Man könnte sogar sagen, den fair gehandelten Ball, dazu kommen wir später noch, und hat versucht, sich ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung zu stellen. Angefangen hat alles 1992, wie Joachim Lorenz erläutert, der von 1993 bis 2015 Referent für Umwelt und Gesundheit der Stadt München war.
1992 gab es ja die große Konferenz Rio de Janeiro zur Agenda 21, wo im Artikel 28 den Kommunen eine besondere Bedeutung beigemessen worden ist. 1994 hat dann die Stadt München die lokale Agenda 21 auf den Weg gebracht und dann 3 Jahre später eben die Bedeutung der einen Welt auch hervorheben wollen mit der Gründung des Koordinationsbüros Eine Welt. Also Ursprung war praktisch die Rio-Konferenz 1992 und die darin enthaltenen Aufgaben für die Kommunen im Rahmen der Nachhaltigkeit.
Wichtige Anlaufstelle in der Stadt für alle Nachhaltigkeitsthemen war das 1997 gegründete Büro Agenda 21 Koordination Eine Welt.
Das Büro hat vor allen Dingen die Konsultation zwischen den verschiedenen städtischen Institutionen vorantreiben wollen. Es gab auch ein entsprechendes Gremium, wo städtische Vertreter und Vertreterinnen und außerstädtische Vertreter zusammengesessen haben und sich auch entsprechende Agenda 21 Projekte überlegt haben. Insgesamt wurden in der Zeit des Entstehens dieses Gremiums 40 Projekte auf den Weg gebracht, unter anderem das Eine Welthaus, des Weiteren auch die Beschlüsse zum fairen Handel und zur nachhaltigen Beschaffung.
Heinz Schulze, der von Anfang an, also seit 1997, für das Agenda-Büro tätig war, erläutert Zielsetzung und Aufgaben, denen man sich dort gewidmet hat.
Also, sagen wir, von der Übersicht her war die Vorstellung, diese ganz wichtigen globalen Themen, wie man heute so schön sagt, runterbrechen auf die Kommune, auf die Stadt, in der wir leben, und haben dann auch gesehen, schon damals, Wissen tun wir eine ganze Menge, bloß tun wir zu wenig. Und da war uns wichtig, einfach Dinge anzupacken, wie diese weltweite Gerechtigkeit umgesetzt werden kann in München, in unsere Stadt. Und das waren dann die Themen, die wir angefangen haben. Und logischerweise war es dann natürlich der faire Handel ein wichtiger Aspekt, weil man da sowohl im Norden und im Süden was verändern kann. Und der zweite Aspekt war dann, wo wir gesehen haben, viele haben gesagt, man muss alles ändern. Und da haben wir festgestellt, da sind wir zu wenig. Das schaffen wir nicht. Wir müssen mit konkreten Sachen anfangen, wo dann auch die, die mitmachen, sehen, dass man was erreichen kann. Ein Beispiel, was dann uns wichtig erschien, war natürlich, wo ist die Stadt München, also die Verwaltung, wenn man so will, die Politik, gefordert, das ist beim Einkauf. Das war also für uns dann schon ein wichtiger Aspekt. Und ein Teil dieses Einkaufs war dann das Thema, wo sind Kinder beschäftigt, die an Produkten arbeiten, die wir hier auch kaufen, oder welche Produkte die Stadt einkauft.
Mit angetrieben hat diese Entwicklungen auch Hepp Monatseder, der von 1996 bis 2014 dritter Bürgermeister Münchens war. Sein Grundgedanke war:
Wie können wir oder wie müssen wir in dieser einen Welt agieren, um zum Wohle der anderen entsprechende Entscheidungen zu treffen? Also unser Leitsatz war, von München soll keine negativen Auswirkungen auf andere Teile der Welt ausgehen. Das war mein Leitsatz und daran habe ich natürlich angeknüpft, was müsste ich da für Maßnahmen in die Wege leiten. Das Umsetzen der Agenda-Politik war nie leicht, weil es lange Zeit ja nur ein Nischenthema war und das Thema Beschaffung war nur ein größeres Nischenthema.
Und Hepp Monatseder weiter.
Das Thema faire Beschaffung ist auch nach wie vor ein Nischenthema, leider. Das Thema Entwicklungszusammenarbeit hat mehr Dynamik entwickelt, gerade im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, die zu uns kommen, mit der Klimakrise, wo man weiß, man muss in diesen Ländern was tun, damit die Menschen einigermaßen lebensauskömmliche Verhältnisse haben. Dass dazu das Thema Beschaffung gehört, ist aber noch nicht in allen Hirnen drin. Gerade bei der öffentlichen Hand, wo ja sozusagen eine unglaubliche Nachfragemacht bestünde. Man darf ja nicht vergessen, die öffentliche Hand vergibt jährlich Aufträge, also in Form von Dienstleistungen, in Form von Produkten, in der Größenordnung von, sagen wir mal so, um die 360, 370 Milliarden Euro. Das heißt, das sind 16-17% des Bruttoinlandsproduktes. Und davon vergeben 50% die Kommunen. Und deswegen war es mir also wichtig, dieses Thema in die Kommunen zu holen und im Rahmen unserer Vergaben auf das Thema fairer Handel, ausbeuterische Sklavenarbeit, Kinderarbeit, da einzugehen. Und deswegen habe ich auch mit dem Thema ausbeuterische Kinderarbeit angefangen. Weil ich glaube, mit dem Thema war klar, deutlich zu machen, was heißt es eigentlich, faire Beschaffung.
Im Jahr 2002 war München nach Potsdam bundesweit die zweite Kommune, die einen Stadtratsbeschluss gefasst hat, keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit einzukaufen. Als erste standen die Grabsteine auf den Münchner Friedhöfen im Fokus, wie Joachim Lorenz berichtet.
Wir haben ja 27 Friedhöfe in München und die Steinmetze sind zwar private, aber wir wollten dafür sorgen, dass die Steinmetze möglichst Grabsteine aus nicht ausbeuterischer Kinderarbeit anbieten. Da haben wir sehr, sehr lange recherchiert, auch weltweit, ob es entsprechende Zertifikate gibt und haben dann eben ein Zertifikat gefunden. Später kam dazu, dass natürlich auch die soziale Verantwortung der Stadt, sprich faire Löhne und faire Arbeitsweisen auch für Erwachsene im Vordergrund stand. Es ist sicherlich nicht einfach, das umzusetzen, aber die Stadt München hat es versucht, in wenigen Segmenten, wo auch entsprechende Möglichkeiten bestanden, das auch umzusetzen. Aber man muss sagen, alle Zertifikate, ob es jetzt das Holz gewesen ist, FSC-Zertifikat oder weitere Zertifikate für Produkte, es ist immer für eine Kommune sehr schwierig gewesen, die Glaubwürdigkeit der Zertifikate auch entsprechend zu eruieren und festzustellen.
Aber wie wir schon hören konnten, wurden nicht nur Grabsteine in ausbeuterischer Kinderarbeit produziert und nach München geliefert. Auch andere Produkte waren betroffen. Hepp Monatseder.
Also wir wussten, oder viele wussten zumindest, die das Thema bearbeitet haben, dass es sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse mit Kindern gibt, vor allen Dingen in den Steinbrüchen von Indien und von China. Wir wussten, dass auf Plantagen, gerade bei der Agrarproduktion, ausbeuterische Kinderarbeit eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wir wussten, dass Bälle oder Teppiche wirklich kleine Kinder herstellen mussten unter wirklich unwürdigsten Verhältnissen. Und deswegen haben wir gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir Produkte kaufen, die mit solcher Kinderarbeit hergestellt wurden. Und deswegen hat die Stadt München nach langer Vorarbeit 2002 den Beschluss gefasst, keine Produkte mehr aus ausbeuterischer Kinderarbeit. Das war damals noch gar nicht gesetzlich geregelt, aber ich habe mir gedacht, jetzt soll doch mal einer kommen und soll uns verklagen, weil er ausbeuterische Kinderprodukte in dieser Stadt verkaufen will. War natürlich nicht so, obwohl auch die städtische Beschaffungsamt und die Juristen gesagt haben, oh, das ist ganz gefährlich, da gibt es keine Rechtsgrundlage, da müssen wir vorsichtig sein. Nein, wir haben aber den Beschluss gefasst, dass es keine Produkte mehr geben darf aus ausbeuterischer Kinderarbeit.
Der Redakteur dieser Sendung kann sich noch gut an sein erstes Interview mit Heinz Schulze vom damaligen Agenda-Büro erinnern. Das war im Jahr 2002. Dort hat er nämlich gelernt, dass es einen Unterschied zwischen Kinderarbeit und ausbeuterischer Kinderarbeit gibt.
Ich sag's mal ein bisschen platt. Also es ist nicht
das Wichtigste für uns hier, wenn Kinder auf den Straßen in einer Großstadt in Asien, Afrika Kaugummi verkaufen etc., das ist auch Kinderarbeit, aber für uns war wichtig, dass wir dann geguckt haben, worauf müssen wir uns, können wir uns beziehen, und das ist die internationale Kinderrechtskonvention, die auch Deutschland ratifiziert hat und somit auch München mit beteiligt ist. Das war also internationales Recht, und dann haben wir die intensiv durchgelesen und durchstudiert und haben dann gefunden, dass dieser Begriff, was nicht zu tolerierende Kinderarbeit, ein ewig langer Satz war, den wo gesagt, da können wir nicht mitarbeiten. Und irgendwann war dann so, dass ich dann gesagt habe, dann sagen wir einfach dazu ausbeuterische Kinderarbeit, der nicht so im Anführungszeichen im Gesetz steht, aber mit diesem Begriff sind wir dann losgegangen, und das war unser Leitmotiv, also gegen diese ausbeuterische Kinderarbeit. Die kann man ableiten, die Kinder gefährden Leib und Seele und. Das ist also genau festlegbar und ist auch für die Verwaltung dann entsprechend wichtig.
Peu à peu hat die Stadt versucht, ihre faire Einkaufspolitik auszuweiten. Im Jahr 2006 folgte ein Beschluss, nur noch fair oder regional produzierte Blumen zu beschaffen, sofern die Blumen nicht aus dem städtischen Gartenbau besorgt werden können. Wichtig war Heinz Schulze dabei, die Verwaltung, in diesem Fall das Gartenbauamt, in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen.
Das war nochmal, ich denke, für mich in der Arbeit ein wichtiger Baustein, nicht einfach nur an den Stadtrat zu gehen und sagen, jetzt bitten oder beschließt das endlich, sondern im Vorfeld mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Referaten zu sprechen. Also wirklich mit den Leuten im Gartenbauamt zum Beispiel. Da vermitteln, dass Frauen zu ihnen sprechen, die auf Rundreise waren, die in diesen schlimmen Großplantagen arbeiten mit all den Giften und. Und das war ein wichtiger Aspekt, zum Beispiel, um nicht da die Stimmung zu erzeugen, jetzt hauen die uns wieder was um die Ohren, wir wissen nicht, sondern das war, und das Zweite war, dann auch mit in diese ganzen Arbeit mit reinzunehmen, welche Vorstellungen haben die denn selbst, weil die müssen es ja machen und die haben ja viel mehr Ahnung als unser eins. Und da war dann ganz wichtig, dass der Beschluss war, in erster Linie Blumen aus den eigenen Gärtnereien, das war für uns also, sag mal, wenn man es nur mit Nord-Süd Augen gesehen hätten, dann wäre das nicht reingekommen. Also diese Verbindung war dann da. Und die waren stolz, dass sie sozusagen an erster Stelle genannt werden.
Seit 2011 kauft das Referat für Bildung und Sport der Stadt nur noch genähte Fuß- und Handbälle aus fairem Handel mit entsprechenden Gütezeichen. Auch bei Natursteinen aus Asien, Afrika oder Lateinamerika wird seitdem ein Zertifikat von einem unabhängigen Dritten verlangt, um Kinderarbeit auszuschließen. Und seit der Novellierung des Bayerischen Bestattungsgesetzes im Jahr 2016 dürfen, nun auch endlich gesetzlich geregelt, auf kommunalen Friedhöfen in der Stadt nur noch Grabsteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit verwendet werden. Dazu müssen Zertifikate vorgelegt werden. Aber zum Bedauern der Unterstützer des fairen Handels werden auch Eigenerklärungen der Lieferanten immer noch akzeptiert. Auch der Anteil an bio- und fair gehandelten Lebensmitteln in städtischen Kantinen, bei städtischen Veranstaltungen und Empfängen ist kontinuierlich gestiegen. Das ist zwar alles sehr positiv, aber die Produktpalette hält sich doch in Grenzen. Und wenn man die Zeitabstände wichtiger Beschlüsse betrachtet, 2002 ausbeuterische Kinderarbeit, 2006 Blumen, 2011 genähte Sportbälle, geht das alles nur sehr, sehr langsam voran.
Ich habe das mit den Grabsteinen und den Bällen ja intensiv mitverfolgt und auch angestoßen. Wir hatten A, die Probleme mit den Zertifikaten, dass wir wirklich glaubwürdiges Zertifikat hatten, und B, mussten wir dann auch entsprechende Importeure kennen oder entsprechende Hersteller kennen. Allein bei den Bällen war es wahnsinnig schwierig, überhaupt Hersteller zu finden. Die meisten Hersteller haben sich nicht darauf verständigen können, dass sie unsere strengen Kriterien einhalten. Zuerst haben wir nur Handbälle bekommen und keine Fußbälle. Es war zwar ganz schön mit den Handbällen, aber wir brauchten auch Fußbälle, bis wir dann einen kleinen Hersteller hatten, der auch faire Fußbälle hergestellt hat. Also das Problem lag jetzt nicht allein an dem Umweltreferenten wie mir oder dem Stadtrat, sondern das Problem lag auch daran, dass die Partner in der freien Wirtschaft nicht so ohne weiteres zu finden waren. Bei den Bällen war das Problem, dass eine Firma nur faire Bälle herstellt, wenn eine gewisse Mindestabnahme deutschlandweit vorhanden ist. Diese Mindestabnahme konnten wir alleine als München natürlich nicht gewährleisten. Von daher mussten wir auch andere Partner suchen. Also das Problem liegt darin, dass auch die Wirtschaft noch nicht sich darauf eingestellt hat, in großem Maße fair gehandelte Produkte einzukaufen.
Wie schwierig war es damals für den Umweltreferenten Joachim Lorenz, die Verwaltung dazu zu bringen, beim Einkauf auf soziale und ökologische Standards zu achten?
Es war nicht einfach, weil als Umweltreferent war ich ja nicht für die Beschaffung zuständig, sondern die war ja im Vergabebüro, wo die entsprechenden Ausschreibungen auch gemacht worden sind. Und lange Zeit war es ja auch nicht möglich, also zum einen Zeit war es nur sehr schwer möglich, faire soziale und ökologische Kriterien in die Ausschreibung reinzubringen. Sondern da hieß es einfach, der Preiswerteste muss entsprechend auch den Auftrag bekommen. Und von daher war ein ganz neues Denken im Vergabebüro der Stadt München erforderlich, damit hier auch entsprechende andere Ausschreibungen stattfinden. Und auf höherer Ebene, Bundes- und Landesebene, haben wir versucht, mit anderen Kommunen zu erreichen, dass die Vergabevorschriften auch angepasst werden und nicht nur Kostengesichtspunkte und Qualitätsgesichtspunkte des Produktes, sondern auch was hinter der Qualität steht, nämlich die soziale Verantwortung und die ökologische Verantwortung mit in der Ausschreibung reinzubringen.
Auch für Heinz Schulze vom damaligen Agenda-Büro war es nicht immer leicht, den Beschäftigten in der Stadtverwaltung seine Anliegen nahezubringen.
Zu Anfang, ach Gott, da kommt der dritte Weltschulze. Das war am Anfang. Und dann, ich sag's ein bisschen anekdotisch, dann war so eher die Phase, uiuiui, der Schulze ist dabei, wir dürfen die dritte Welt nicht vergessen. Und dann in der anderen Phase, jetzt schauen wir mal, was machbar ist. Und mir und uns war auch wichtig zu verstehen, wie die Vorgaben der Mitarbeiter waren. Zum Beispiel ist leicht zu sagen, die Stadt München darf nur fair gehandelte Computer kaufen. Gott, da sind die Mitarbeiter aus der Beschaffung von Computern im Kreuz gesprungen, weil sie gesagt haben, wie schafft man das, wie wollte das, wie soll man es nachweisen? Also bestimmte Sachen muss man noch akzeptieren, ging nicht. Und bei anderen war es dann schwierig und hat gedauert, zum Beispiel bei den fairen Bällen. Das war eine Forderung schon sehr früh, weil das war sehr deutlich, dass da Kinder diese Bälle nähen, in Bangladesch zum Beispiel. Und das hat nach 8 Jahren, glaube ich, hat das gedauert, bis die Stadt aus den Verträgen mit Anbietern rausgekommen ist. Und erst danach konnte dann die Stadt die neuen Verträge wieder machen, wo ganz klar drin steht, es müssen Bälle sein, die diese Vorgaben, die Siegel etc. haben.
Ebenso sieht Hepp Monatseder weniger die Verwaltung, sondern eher die Politik als Bremsklotz.
Ich habe ja dann sozusagen in meiner letzten Amtsperiode 2011 noch einen ganz großen Beschluss in den Stadtrat reingebracht, wo wir, nachdem wir ja die erste Zeit bei diesem Beschluss ausbeuterische Kinderarbeit immer gesagt haben, es muss entweder ein Siegel geben, das uns das beweist, oder es muss die Selbstverpflichtung geben. Leider war es in der ersten Zeit nur Selbstverpflichtungen, muss man ganz klar sagen. Das hat mir eigentlich auch keine richtige Ruhe gelassen, weil es gibt da furchtbare Erkenntnisse, also dass das Greenwashing dazu geführt hat, dass sich zwar jeder selbst verpflichtet hat, ja, wir machen keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit. In Wirklichkeit, wenn man die Lieferkette dann angeschaut hat, war es halt doch so. Von daher kam dann 2011 auch der verschärfte Beschluss, dass es bei Blumen sowieso, den haben wir bereits 2006 so gefasst, den Beschluss, bei Blumen sowieso nur mit Siegel oder aus Eigenproduktion, und da war zum Beispiel, weil wir gerade über die Verwaltung geredet haben, das Gartenbauamt hervorragend. Die haben nämlich dann sehr ökologiebewusst auch die Blumen angebaut, sodass wir zum einen regional und ökologisch aus dem eigenen Gartenbauamt die Blumen genommen haben, aber im Winter natürlich Blumen zukaufen mussten. Und die mussten tatsächlich mit dem fair gehandelten Siegel ausgestattet sein, sonst haben wir es nicht genommen. Und diesen Beschluss wollte ich 2011 dann verschärfen, dass das für alle Produkte gilt, also in Selbstverpflichtung nur noch in Ausnahmen, wo es keine Siegel gibt, und zwar bezogen auf alles, was mir wichtig war. Das waren die Bälle, das waren die Steine natürlich sowieso, das waren Holzprodukte, das war Leder und so weiter. Das war dann in dem Beschluss 2011 mit enthalten. Mittlerweile ist es also so, dass, ja, wo der Stadtrat in seiner Gänze, mal abgesehen von den Grünen, das Thema wieder eher etwas stiefmütterlich betrachtet, wenn man sich anschaut, dass es kaum eine Steigerung der fair gehandelten Produkte gibt.
Gerade bei der Schaffung der Rechtsgrundlagen hat die hohe Politik sich viel Zeit gelassen. Denn um den Einkäufern in den Verwaltungen die Möglichkeit zu geben, faire und ökologische Standards mit einzubeziehen bei der Beschaffung, musste auch der rechtliche Rahmen angepasst werden. Und das hat gedauert.
Es hat Jahre gedauert, aber auf europäischer Linie wurde eine Richtlinie eingeführt, die erlaubt hat, bei der Beschaffung sowohl soziale, ökologische, also auch innovative Kriterien anzuwenden, um zu sagen, das muss erfüllt sein, dann nehmen wir diesen Artikel. In Deutschland hat die Umsetzung dieser EU-Richtlinien, ich glaube, mindestens 3 oder 4 Jahre gedauert. Sie glauben gar nicht, wie viele Briefe, das war damals nur der Wirtschaftsminister Kloß von der CSU, dem habe ich mehrere Briefe geschrieben und ihm nachgefragt, wann er denn endlich die EU-Richtlinien in deutsches Recht umsetzt. Es ist dann passiert 2009, also Sie sehen schon, der Beschluss war 2009 hat er es umgesetzt, genau. Wir haben zwischendrin ein paar andere Beschlüsse gefasst, die eigentlich noch gar nicht so rechtssicher waren, Sie haben es davor erwähnt, also fair gehandelte Blumen. Das andere war dann tatsächlich rechtlich abgesichert durch die Umsetzung der EU-Richtlinien. Ein langer Prozess. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, das war immer schon ein Nischenthema, es hat sich keiner so richtig drum gekümmert, es mussten immer so Pusher kommen und da hatte ich zum einen hervorragende Mitarbeiter in meinem Büro, aber auch in der städtischen Verwaltung, im Beschaffungsamt, sehr viele Leute, die an dem Thema mitgearbeitet haben und drum konnten wir zumindest, was München betrifft, da ein bisschen einen Push reinbringen.
Auch Heinz Schulze würde sich mehr Aktivitäten der Politik in der fairen Beschaffung wünschen.
Ich habe den Eindruck, dass also im Moment die politische Ausrichtung im Stadtrat und im Referat nicht angetan ist, dass man Hurra schreit, dass es da weitergeht, sondern es wird so bürokratisch verwaltet, wenn ich das so sagen darf, aber nicht, dass man sagt, und was ist das Nächste und welchen nächsten Stier packen wir bei den Hörner, sondern es ist nicht mit der Priorität in der Referatsleitung angesiedelt.
Das sagt Heinz Schulze von 1997 bis 2011 im Büro Agenda 21 Koordination eine Welt tätig. Heute ist er im Vorstand des Nord-Süd-Forums. In ihrem Einsatz für die faire Beschaffung unterstützt wurden der damalige Umweltreferent Joachim Lorenz und der damalige dritte Bürgermeister Hepp Monatseder im Stadtrat vor allem von den Grünen. Bei den anderen Parteien hat das Thema faire Beschaffung keinen so hohen Stellenwert gehabt.
Bei der FDP auf jeden Fall. Die hatte rein marktwirtschaftliche Gesichtspunkte gesehen. Und CSU und SPD haben immer ein bisschen mit den, ja, gesagt, das ist keine kommunale Aufgabe und das muss von anderer Stelle gelöst werden. Nachdem also viele Kommunen auf diesen Weg sich gemacht haben, auch eben fair und sozial verträgliche Produkte einzukaufen, sind auch die anderen Parteien ein Stück auch darauf abgefahren. Aber es war nicht ganz einfach, das muss ich ganz ehrlich zugeben, diese nicht rein marktwirtschaftlichen Instrumente mit hineinzubringen in die kommunale Beschaffung.
Seit dem Jahr 2016 gibt es in Bayern ein Gesetz, das es den Kommunen ermöglicht, Grabsteine aus Kinderarbeit zu verbieten. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Zahlen aus dem Jahr 2018 belegen inzwischen auch, dass bisher die Hälfte der städtischen Kommunen in Bayern ein Verbot ausgesprochen hat. Oder die Kommunen 2018 zumindest dabei waren, dies zu tun. Dass es in Bayern ein solches Gesetz gibt, ist auch der Stadt München zu verdanken, wie Hepp Monatseder erzählt.
Ja, das ist ja eine ganz nette Story. Also ich habe das ja damals 2007 initiiert, dass wir unsere städtische Friedhofssatzung dahingehend ändern, dass da drin steht, es werden keine Grabsteine mehr aus ausbeuterischer Kinderarbeit aufgestellt. Das Ergebnis war, dass es einen Steinmetz gab, der dagegen geklagt hat. Der hat jetzt nicht geklagt, indem er gesagt hat, ich möchte aber Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit aufstellen, sondern er hat dagegen geklagt, ob das die Stadt überhaupt darf, eine solche Satzung zu beschließen. Es hat dazu geführt, dass wir vom Bayerischen Verwaltungsgericht damals, dass uns da gesagt wurde, wir dürfen das nicht. Die Stadt kann nicht einfach so eine Satzung erlassen. Dazu braucht es entweder ein Landesgesetz oder ein Bundesgesetz. Das heißt also, entscheidend war, dass die Politik aktiv wird auf Landes-, Bundes- und Europaebene, dass die Kommunen sowas auch dürfen. Die Grünen haben damals, 2007, darf man nicht vergessen, haben damals einen Antrag in den Landtag eingebracht, der da hieß, die bayerische Staatsregierung möge sich über den Bundesrat engagieren, damit die Bundesregierung so ein Gesetz erlassen wird. Und die Grünen haben weiter gefordert, der Landtag soll prüfen, also die Staatsregierung soll prüfen, ob die bayerische Staatsregierung so ein Gesetz erlassen kann. Das Ergebnis war, dass die CSU mit ihrer Regierungsmehrheit diesen Antrag der Grünen abgelehnt hat. Erst 2016, und darum sage ich, jetzt ist es vielleicht das Thema ein bisschen stärker in der Öffentlichkeit, erst 2016 kam dann der Beschluss, dass die Kommunen erlaubt wird, so eine Satzung mit diesem Inhalt in Eigenregie zu entwickeln. Da war es natürlich auch nicht schlecht, dass Nürnberg da auch nochmal gedrückt hat, weil ja nur München, die das bis jetzt gemacht haben. Also von daher kam natürlich auch mehr Druck von anderen Kommunen. Aber Sie sehen, eine lange Zeitspanne von 2007 bis 2016, bis die bayerische Staatsregierung in die Gänge gekommen ist, den Kommunen zu erlauben, überhaupt so eine Satzung zu erlassen.
Das sagt Hepp Monatsieder, der von 1996 bis 2014 dritter Bürgermeister Münchens war. Gut, dass es in Bayern ein solches Gesetz über ausbeuterische Kinderarbeit gibt. Leider aber ist es noch immer so, dass neben Zertifikate auch Eigenerklärungen der Lieferanten akzeptiert werden. Beim Thema faire Beschaffung, das kann man sagen, war München einer der Vorreiter. Inzwischen haben sich viele Kommunen auf den Weg gemacht und kaufen einige Produkte unter Beachtung ökologischer und sozialer Standards. Aber es sind eben nur wenige Produkte. In München zum Beispiel Holz, Grabsteine, Natursteine, genähte Bälle oder Blumen. Wie man das Thema stärker voranbringen könnte, dazu noch einmal Joachim Lorenz.
Also die Kommunen sind natürlich insgesamt eine Marktmacht. Sie haben ein Beschaffungsvolumen von mehreren 100 Milliarden Euro im Jahr, wenn man alle Beschaffungen, alle Produkte mit einbezieht. Und hier könnte natürlich so etwas wie der Deutsche Städtetag oder der Deutsche Gemeindetag könnten stärker die Stimme der Kommunen auch noch äußern, dass die entsprechenden Vorschriften auf Landes- und Bundesebene geändert werden. Das heißt aber immer noch nicht, dass die entsprechenden Anbieter auch da sind. Ich meine, das ist mehr oder weniger auch Bundesaufgabe, dass die Firmen auch dazu gezwungen werden, aufgrund gesetzlicher oder sonstiger Regelungen hier mehr soziale und ökologische Verantwortung durchzusetzen.
Und Joachim Lorenz hofft auch auf die Jugend.
Ja, ich bin sehr dankbar, auch wenn ich jetzt schon in Ruhestand bin, bin ich sehr dankbar, dass die Jugend aufsteht. Das war zu meiner Zeit in dem Umfang nicht der Fall. Ich denke, dass auch Fridays for Future neben dem Klimaschutz auch andere Umweltstandards oder Umweltthemen über kurz oder lang ansprechen wird. Von daher brauchen wir den Druck von außen, damit sich also innerhalb der Verwaltung, innerhalb der Politik auch einiges ändert.
Joachim Lorenz war das. Er war von 1993 bis 2015 Referent für Umwelt und Gesundheit der Stadt München. Joachim Lorenz, Hepp Monatsieder oder Heinz Schulze, alle drei wünschen sich eine Ausweitung der fairen Beschaffung in München und sehen die Politik in der Pflicht. Die Stadt hat sich auch auf den Weg gemacht, weitere Produkte wie zum Beispiel nachhaltig hergestellte Arbeits- und Dienstkleidung, Spielwaren, IT-Produkte, Büromaterial fair zu beschaffen. Aber der Weg dorthin dauert inzwischen schon viel zu lange. Schließen wollen wir die heutige Sendung mit einem Zitat des 1999 verstorbenen Erzbischofs Dom Helder Camara, der als Bischof der Armen und Unterdrückten weit über Brasilien hinaus bekannt geworden ist. Er sagte, wenn die Länder des Überflusses den Entwicklungsländern gerechte Preise für ihre Produkte zahlen würden, könnten sie ihre Unterstützung und ihre Hilfspläne für sich behalten. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Freitsmiedl, der für die vergangene Stunde auch verantwortlich war. Weiter geht es jetzt mit dem LoRa Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.